Gott schenke euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Sonntag Rogate, also betet. Klar, das muss man uns nicht extra sagen, ein christliches Glaubensleben ohne Gebet gar nicht vorstellbar. Erst recht, wenn man dann noch an das Vaterunser denkt, das zumindest in Klammern vor unserem Predigttext steht und zu diesem Sonntag gehört. Das Vaterunser, tief in mir verankert, dieses großartige Gebet, das mir selbst dann noch wie selbstverständlich über die Lippen kommt, wenn mir mein Zutrauen in manchen Situationen schon reichlich abhanden gekommen ist. Oder wie es der Theologe Fulbert Stefensky so treffend ausdrückt, manchmal sind die Lippen glaubensstärker als das Herz. Es hat mich immer angerührt, bei den vielen Gottesdiensten in meiner Gemeindezeit im Altersheim, dass Menschen, die sich schon lange nicht mehr in unserer Realität auskannten, geschweige denn sich hier noch mit Worten ihren Weg bahnen konnten, dieses Vaterunser immer noch wussten, sprechen konnten und glücklich waren, für einen Moment zumindest den Anschluss gefunden zu haben. Und manchmal sprechen es ja sogar noch Menschen mit, die eigentlich schon lange den Kontakt zu ihrem Glauben aufgegeben haben, an Gräbern zum Beispiel oder dann, wenn sonst gar nichts mehr zu helfen scheint. Und wenn sonst gar nichts mehr hilft, gerade in den ersten Kriegstagen, da waren wir froh, dass wir sofort auf diese Tradition des gemeinsamen Betens zurückgreifen konnten. Ein Netz von Friedensgebeten zog und zieht sich über unsere Stadt, unser Land, ja, über unsere Welt. Überall Gebete für den Frieden. Menschen finden sich zusammen, um in ihrem Entsetzen und in ihrer Hilflosigkeit nicht alleine zu bleiben und um miteinander wenigstens nach Worten, nach Bildern zu suchen, die trösten und den Himmel offen halten. Den Himmel offen halten, damit auch unsere Seelen für eine andere Wirklichkeit als diese grausame Realität offen bleiben. Offen halten für den Traum von einer Menschheit, die es tatsächlich kann, füreinander leben und nicht so brutal gegeneinander. Trotzdem höre ich immer noch eine verzweifelte ukrainische Frau bei der ersten großen Demonstration wenige Tage nach Kriegsbeginn sagen: Gebete helfen nicht. Das hat mir zu schaffen gemacht und es macht mir immer weiter zu schaffen. Ich verstehe schon, was diese Frau meint. Sie wollte uns klar und deutlich sagen, damit ist es nicht getan. Natürlich, das denke ich auch und das weiß ich auch und das wissen wir ja alle. Wir müssen noch viel, viel mehr tun. Aber trotzdem weiß ich eben auch, Gebete helfen, auch weil aus ihnen Taten erwachsen. Für mich gehört beides zusammen. Prayer and action, wie es die englische Übersetzung für den Weltgebetstag der Frauen so viel passender beschreibt. Gebet und Aktion. Beides gehört zusammen und verschränkt sich in so vielen Menschen. Beten. Beten, das ist Beziehung pur. Schlicht, weil es ein Gegenüber zum Ansprechen braucht. Aber wir wissen das ja alle mit Beziehungen, das ist gar nicht immer so einfach und es ist ja auch ein vielschichtiges Thema. Beziehungen brauchen Pflege und ich merke in meinem Alltag, wie schwer es oft ist, ihnen gerecht zu werden. Sie brauchen Zeit, ehrliches Interesse aneinander, sie brauchen die Fähigkeit zum sich einlassen, zum Reden und zum Hören. In den biblischen Texten geht es natürlich auch in erster Linie darum, wie Menschen sich untereinander und in ihrer Beziehung zu Gott erleben. Beide Testamente sind voll von diesen Beziehungsgeschichten, besonders ausgeprägt und großartig in den ersten Büchern der hebräischen Bibel, in denen sich ja große familiäre Dramen ausbreiten. An diesem Sonntag geht es um eine Jesusgeschichte. Sie haben sie gerade eben im Evangelium gehört. Es geht um eine Jesusgeschichte, die ein menschliches Bild davon malt, wie diese Gott-Mensch-Beziehung auch aussehen kann. Da geht es um einen nervigen Menschen. Einen nervigen Menschen, der einfach keine Ruhe gibt, bis ihm von seinem Freund eine dringende Bitte erfüllt wird. Ein nerviger Mensch, der keine Ruhe gibt, bis ihm Gott seinen Wunsch erfüllt. So beschreibt Jesus hier die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Gott ist wie ein Freund, wie ein Vater, der sich ehrlich kümmert. Lass dich ein auf Gott, sagt Jesus mit diesem Gleichnis, und du wirst eine Erfahrung machen. Bitte, suche, klopfe an. So sieht dein Leben mit Vertrauen auf. Das ist Praxis der Hoffnung, wie es einer über diesen Text geschrieben hat. Mit einer Geschichte, die man sich gut merken kann, zeigt Jesus, wie es aussehen kann mit dem Beten und dem Hoffen. Und dazu verwendet er eben dieses Bild eines treuen Freundes, der seinem Freund auf jeden Fall helfen wird, auch wenn es schon wahnsinnig spät ist und die ganze Familie bereits schläft. Er wird ihm die Tür öffnen. Und mit Blick auf die antike Freundschaftsethik bedeutet das Drängen des Freundes eine unbedingte Verpflichtung für den Gastgeber. Und darüber hinaus verwendet er dann im Weiteren das Bild eines verantwortungsvollen Vaters, der seinem Kind nur gute Nahrung geben wird und damit Schaden und Leid von ihm abhalten wird. Beides sind ja Beziehungen, die eine besondere Nähe zueinander ausdrücken. Gut nachzuvollziehen aus unseren eigenen Beziehungen zu engen Freundinnen und Freunden, zu meiner Familie. Diese Beziehungen, sie leben davon, dass sie gepflegt werden, dass wir füreinander da sind, Zeit füreinander haben. Sie leben vom Zuhören und Reden, von Zeit und Raum, in denen wir die Möglichkeit bekommen, einander nah zu werden, in einer Atmosphäre des sich aufgehoben Fühlens. Jesus überträgt diese Beziehungsebene auf das Gebet, auf das Bitten, das Suchen, das immer wieder neu Anklopfen bei Gott. Damals wie heute gibt es sehr unterschiedliche Traditionen, Formen und Wege, wie Menschen mit Gott ins Gespräch kommen, auf redende und auf hörende Weise. Mich beeindruckt es, wenn Menschen sich kontemplativ in ein Gebet versenken können und im Beten ganz still und ruhig werden und auf das hören, was ihnen dort begegnet. Von Jesus lesen wir ja im Evangelium, dass er sich immer wieder zurückzieht, um zu beten. Er muss dann alleine sein, geht raus auf den See im Boot oder auf einen Berg. Jedenfalls sondert er sich ab, weil er die Stille braucht. Vermutlich, weil es beim Beten ja nicht nur um eine einseitige Kommunikation geht, sondern eben auch ums Hören. Ein Hören in die Stille hinein, in das, was vielleicht von Gott kommt. Sein rätselhafter, ja geheimnisvoller Vorgang, der für viele Menschen unverzichtbar geworden ist und sie mit tiefer Ruhe erfüllt. Keine eigenen Worte sind da nötig. Ich kann mich hinsetzen, still werden, mich einlassen auf das, was mir in dieser Stille begegnet. Entlastend und trotzdem nicht einfach. Gerade diese Art zu beten braucht Zeit und Offenheit. Die Fürbitte, die wir ja auch in unseren Gottesdiensten immer praktizieren, die ist den meisten vertrauter. Für andere beten, das braucht Worte, konkrete Anliegen, Bitten und Wünsche, die wir vor Gott bringen. öffentlich einstehen für unseren Glauben und für die Menschen, die gepeinigt werden von den Schrecken einer grausamen und ungerechten Welt. Das ist eine entscheidende kirchliche Aufgabe. Darüber hinaus entlastet es mich persönlich, wenn ich Gott, einen Menschen oder ein Anliegen ans Herz legen kann. Ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich einem Menschen, der krank ist, sage, ich bete für dich, dann hat das oft eine andere Kraft, als einfach zu sagen, ich denke an dich. Wir wissen um die Unverfügbarkeit von Krankheit und Gesundheit, aber für einen kranken Menschen beten heißt, in Erwartung zu bleiben, dass sich die Situation auch zum Guten hinwenden kann, dass eine unheilbare Krankheit zwar vielleicht nicht geheilt werden kann, sich aber andere Wege auftun, mit diesem Schicksal fertig zu werden. Das heißt lebendig, das heißt Leben mit Hoffnung. Hoffnung motiviert Menschen, ihre Probleme anzugehen, akzeptieren zu lernen und Wege zu gehen, die sie ohne Hoffnung vielleicht nicht gehen würden. Martin Luther beschreibt die physischen Veränderungen eines Menschen, wenn er oder sie zu Gott betet. Zuerst lässt der Mensch den Kopf hängen, gefangen in der eigenen Angst, in sich verkrümmt. Beim Beten dann richtet sich etwas in dem Menschen auf. Perspektive Richtung Himmel. Kopf und Hände erheben sich. Angefangen beim Körper gewinnt der Mensch eine neue, eine hoffnungsvolle Perspektive. Ja, den Anliegen Worte verleihen, die eigenen Gefühle zu Sprache werden lassen, lehrt uns auch, unser Leben differenzierter zu betrachten. In der gedanklichen Auseinandersetzung im Gebet ändert sich etwas an dem, wie wir auf unser Leben schauen, auf unsere Anliegen und Bitten. Und vielleicht erwächst ja gerade in dieser Auseinandersetzung das, worum wir bitten. Das verstehe ich unter der Gabe des Heiligen Geistes, von der Jesus am Ende des Predigttextes redet. Mit unseren Gebeten, unserem Hören auf und Reden mit Gott, verwandelt sich etwas in uns selbst. Also Jesus hält ein starkes Plädoyer fürs Gebet und damit für eine enge Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott. Als bedürftige Menschen mit Sehnsüchten und Hoffnungen sind wir auf Versorgung und Fürsorge angewiesen. In unserem Leben geschieht ja so vieles, was nicht vorgesehen ist, was wir nicht planen können. Jesus weist uns darauf hin, dass wir trotzdem nicht handlungsunfähig bleiben müssen, gerade in Grenzsituationen wie jetzt, in Zeiten der hoffentlich ausgleitenden Pandemie und des schrecklichen Krieges. Beten können wir immer. Jesus sagt, Gott hört diese Gebete wie ein treuer Freund, wie ein guter Vater. Was auch immer daraus erwächst, das wissen wir nicht. Mit dieser Spannung müssen wir leben. Aber wir können die Augen offen halten nach hilfreichen Zeichen und können das tun, was uns vor die Hände kommt. Diese wertvolle Beziehung, sie ist ein großes Geschenk für unser Leben. Und ich bete darum, dass sich dadurch etwas verwandelt in uns drinnen und draußen für unsere großen und kleinen, manchmal auch ganz und gar unterschiedlichen Anliegen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.